Deutschlandfunk.
Welcome everybody for this meeting.
Mexiko, Mai 2016. Das FIFA Council, die Regierung des Weltfußballs, tritt unter dem neuen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino zusammen. Zu einer außerordentlichen Sitzung auf Wunsch Infantinos.
The administration is not here.
Niemand aus der FIFA-Verwaltung ist mit dabei, nicht mal der amtierende Generalsekretär. Der neue Präsident will größtmögliche Vertraulichkeit. Wir hören trotzdem mal zu.
As of today, I have no contract with FIFA. I don't have a contract. I didn't sign a contract. A contract was proposed to me by the chairman of the Audit and Compliance Committee.
Er habe noch immer keinen Vertrag unterzeichnet, berichtet Infantino den anderen Funktionären. Obwohl er ein Angebot erhalten hat. Mehr als 1 Million Euro pro Jahr soll Infantino bekommen.
I did not accept this proposal. It was a proposal which I found insulting. It was less than half of what the previous president was earning.
Eine Beleidigung sei das, denn sein Vorgänger Sepp Blatter habe mehr als das Doppelte bekommen. Gut 2 Monate ist es her, da hatte Infantino nach seiner Wahl noch versprochen, er wolle das Vertrauen in die FIFA wiederherstellen. Diese heimlichen Aufnahmen zeigen aber, was Infantino wirklich wichtig ist. Er selbst. In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten wird er seine Macht immer weiter ausbauen. Stück für Stück wird er unabhängige Köpfe aus der FIFA entfernen. Er wird Paragraphen in seinem Sinne umschreiben lassen, bis die FIFA wieder einen Alleinherrscher hat. Mit den besten Verbindungen zu den Autokraten dieser Welt. Ihr hört Behind the Games, Gianni Infantino. Das ist Folge 3, FIFA-Kratie. Ich bin Matthias Friebe und das ist ein Podcast von mir und meinem Deutschlandfunk-Kollegen Maxi Rieger. Und wie schon in den ersten 2 Folgen, werdet ihr auch diesmal von Thomas Kistner hören. Thomas ist Investigativjournalist, gräbt seit Jahrzehnten in den Untiefen der FIFA und ihm verdanken wir auch die Aufnahmen, die ihr gerade gehört habt. Diese Aufnahmen werden uns helfen zu verstehen, wie Infantino seine Macht in den ersten Jahren seiner Amtszeit gefestigt hat. Wer die heutige FIFA verstehen will, die ganzen Absurditäten, das Verhalten von Infantino, der muss sich diese Zeit genau angucken. Und genau das machen wir jetzt. Es ist ein Lehrstück darüber, wie Macht im Weltfußball funktioniert. Macht im Weltfußball. Die hatte Sepp Blatter jahrzehntelang. 17 Jahre ist er FIFA-Präsident gewesen. 2016 ist er zum ersten Mal machtlos. Von seiner FIFA erst suspendiert, dann gesperrt. Ihr erinnert euch, die 2 Millionen an Michel Platini, der Beratervertrag. Jahre später werden die beiden von einem ordentlichen Gericht freigesprochen. Da ist es für beide schon zu spät. Ihre FIFA-Karrieren sind vorbei. Blatter darf noch nicht mal in sein altes Büro in der FIFA-Zentrale, um seine Sachen abzuholen. Unterlagen, Skiausrüstung, Uhren, das alles lagert da noch. Nach seiner Wahl zum FIFA-Präsidenten bietet Infantino, laut Blatter, an, ihm zu helfen, an die Sachen ranzukommen. Er solle einfach eine Liste schreiben mit all den Sachen, die noch in der Zentrale liegen. Das macht Blatter dann auch. Und dann?
Und dann ist nichts gekommen von ihm. Und dann habe ich mich gewundert. Und versucht, ihn anzurufen. Ich bin über das Sekretariat gegangen. Und dann ist die Antwort gekommen. Von jetzt an arbeitet der FIFA-Präsident mit Ihnen nur mit Rechtsanwälten. Fertig. Schluss. Amen. Pause. Und das besteht noch heute.
Das Signal ist, die Ära Blatter ist vorbei. Die Ära Infantino hat begonnen. Vielleicht kann die Machtübernahme in einem System wie der FIFA aber auch gar nicht anders ablaufen. Blatter hat selbst jahrelang alles dafür getan, um an der Macht zu bleiben, bis einer kam, der das Spiel noch besser beherrscht. Als wir Sepp Blatter besuchen, ist er gerade 90 Jahre alt geworden. Körperlich nicht mehr ganz so fit, ab und zu wirft er auch die Jahreszahlen durcheinander. Aber als wir ihn fragen, wie sich die FIFA unter Infantino verändert hat, da ist Sepp Blatter hellwach.
Es ist nicht der Titel, der zählt, sondern die Macht, die er dir gibt. Und was nützt dir die Macht, wenn du sie nicht missbrauchst?
Wenn ein Machtmensch wie Sepp Blatter so über Infantino, seinen Nachfolger, spricht, dann wisst ihr, worauf ihr euch jetzt einstellen könnt. Im Frühjahr 2016 ist aber noch nicht klar, dass Infantino 10 Jahre später mal so mächtig sein würde. Im Grunde hat er Glück, dass seine Zeit als FIFA-Präsident nicht schon nach wenigen Wochen vorbei ist. Denn 4 Wochen nach seiner Wahl passiert das hier.
23 Uhr, die Nachrichten. Mehrere amtierende Staats- und Regierungschefs haben nach Recherchen internationaler Medien Geld in Briefkastenfirmen angelegt. Das Konsortium investigativer Journalisten beruft sich auf umfangreiche Daten aus dem Archiv der Finanzkanzlei Mossack Fonseca mit Sitz in Panama.
Die Panama Papers. Millionen von vertraulichen E-Mails, Bankauszügen, Verträgen. Sie geben einen Einblick in die Welt der Briefkastenfirmen. Sie zeigen, wie reiche Leute im Verborgenen Geschäfte machen. Legale und illegale. In diesem ganzen Datenwust taucht auch ein Vertrag der UEFA auf, also des Europäischen Fußballverbands. Es ist ein Vertrag aus dem Jahr 2006 und es geht um den Verkauf von Übertragungsrechten für die Champions League. Da kann es schon mal um Milliarden gehen, aber diesmal sind es nur die Rechte für Ecuador, da ist die Summe deutlich geringer. Die UEFA verkauft die TV-Rechte nämlich für 100.000 Euro an Hugo und Mariano Ginkis, Vater und Sohn, 2 Argentinier. Und diese beiden verkaufen das Rechtepaket dann direkt weiter an einen TV-Sender für ca. 300.000 Euro. Günstig einkaufen, 3-mal so teuer verkaufen, ideal. Das Problem? Das ist genau die Art von Geschäft, die im Zentrum des FIFA-Korruptionsskandals steht. Denn um solche günstigen Einkaufspreise zu erreichen, kommt es vor, dass die Rechtehändler die zuständigen Fußballfunktionäre bestechen. Mit Schmiergeld. Und gegen Vater und Sohn Ginkis laufen zu dieser Zeit genau deswegen auch Ermittlungen der US-Behörden. Warum das für Gianni Infantino ein Problem ist? Es ist sein Name, der unter dem Vertrag steht. Er hat ihn unterschrieben für die UEFA. Thomas Kistner gehört damals bei der Süddeutschen Zeitung zu dem Team, das über diesen Vertrag als erstes berichtet. Und rückblickend meint er, eigentlich hätte das schon das Ende von Infantino als FIFA-Präsident sein müssen.
Der Junge ist gerade gewählt, 4 Wochen im Amt und plötzlich hat er so eine Affäre am Hals. Also da ist die Konsequenz ja schreiend deutlich, ja, was daraus jetzt erwachsen müsste. Nämlich zumindest eine Suspendierung, bis die Geschichte geklärt ist. Er hätte die FIFA schon wieder einen Präsidenten wählen müssen. Ne?
Tut sie aber nicht. Anders als noch bei Sepp Blatter. Der wird ja für die 2 Millionen an Platini von der hauseigenen Ethikkommission suspendiert. Also, warum wird Infantino jetzt nicht suspendiert? Nun, es gibt einen Unterschied zu Blatter. Gegen Blatter hat damals die Bundesanwaltschaft persönlich ermittelt. Zum UEFA-Vertrag aus den Panama Papers eröffnen die Ermittler zwar auch ein Verfahren, aber sie ermitteln nicht gegen Infantino persönlich.
Also es ging nicht gegen den Fußballfunktionär Infantino, dessen Name hier drunter stand handschriftlich, der den Vertrag abgesegnet hatte, sondern es ging gegen Unbekannt. Und ja, so ist das Verfahren dann auch verlaufen. Letzten Endes nach 1,5 Jahren wurde es heimlich still und leise eingestellt und gegen Infantino wurde in keiner Phase wirklich ermittelt.
Ohne Verfahren, das sich direkt gegen Infantino richtet, sieht die FIFA-Ethikkommission keinen Grund, ihn zu suspendieren. Glück gehabt, Gianni. Aber war es wirklich Glück? Also zunächst einmal. Gianni Infantino hat immer gesagt, dass der TV-Deal mit der Familie Ginkis ordnungsgemäß abgelaufen ist. Und auch in den Panama Papers selbst, oder auch woanders, finden sich keine Beweise dafür, dass Infantino sich persönlich bereichert hat. Es ist also gut möglich, dass das einfach nur ein schlechter Deal der UEFA war. Dass sie die Champions-League-Rechte unter Wert verkauft haben, weil sie schlecht verhandelt haben. Aber wie Thomas gerade gesagt hat, die Schweizer Justiz hat sich auch nicht unbedingt angestrengt, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Auch wenn der zuständige Bundesanwalt Michael Lauber damals verspricht, ordentlich zu ermitteln.
The world of football needs to be patient.
Die Fußballwelt muss geduldig sein. Diese Ermittlungen werden länger als die berühmten 90 Minuten dauern. Seien Sie versichert, dass dieser Fall Priorität hat und dass wir uns an die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit halten werden.
Michael Lauber, den Namen kennt ihr schon aus Folge 2. Das ist der Mann, der gegen Blatter das Ermittlungsverfahren einleitet, das schließlich zu seiner Suspendierung führt. Und das ist auch der Mann, der nur deshalb auf die Zahlung an Platini gestoßen ist, weil er einen Tipp von einem engen Freund von Infantino bekommen hat. Das zumindest ist der Verdacht von Sepp Blatter. Beide, Lauber und Infantino, bestreiten diese Intrige, aber ein Treffen hat es gegeben, bevor Gianni Infantino zum FIFA-Präsidenten gewählt wurde. Und danach trifft er sich dann auch mit dem Bundesanwalt, mit Michael Lauber persönlich, ganze 3 Mal. 2 Mal direkt nach der Wahl im Frühjahr 2016 und dann nochmal später im Sommer 2017. Protokolle von diesen Treffen gibt es nicht. Das ist so merkwürdig, dass die Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft ein Disziplinarverfahren gegen Lauber startet. Bei der Befragung sagen Lauber und sein Sprecher dann sogar, sie erinnern sich gar nicht an das letzte Treffen 2017. Die Aufsichtsbehörde legt ihnen sogar die Abrechnung vor für die Raumreservierung im Hotel und für die Snacks, die dabei gegessen wurden. Aber nein, keine Erinnerung. Die Aufsichtsbehörde schreibt schließlich in ihrem Bericht, das hält sie für unglaubwürdig. Immerhin geht es ja nicht um irgendwen, sondern um den FIFA-Präsidenten. Was 2017 besprochen wird, wissen wir also nicht. Bei den ersten Treffen im Frühjahr 2016 soll es allgemein um die Ermittlungen rund um die FIFA gegangen sein, um Verfahrensfragen.
Das kann ja auch stattgefunden haben. Es gab Dinge zu koordinieren. Es gab jetzt den neuen Präsidenten. Es gibt natürlich Anlass, über verschiedene Sachen zu sprechen, ganz klar.
Aber ihr hört, da kommt ein Aber.
Man kann jetzt sagen, natürlich muss Infantino da mit denen drüber gesprochen haben. Zumindest erstmals drüber gesprochen haben, wie schaut es denn bei mir aus? Bin ich gefährdet? Kann mich das erreichen, diese Ermittlungen und so weiter? Man kann auch sagen, nee, das haben die ja gesagt, dass sie darüber nicht gesprochen haben. Und dann glaubt man das. Also das ist hochspekulativ, aber was auf der Hand liegt und was eher abwegig ist, das kann natürlich jeder selber sehen, der auf die Vorgänge schaut.
Wir sind also in dem Bereich, in dem wir häufiger sind, wenn es um Gianni Infantino geht. Im Graubereich. Da, wo es merkwürdig wird, wo ein Schweizer Bundesanwalt auf einmal sein Gedächtnis verliert. Aber eben auch da, wo es keine klaren Beweise gegen Infantino gibt, dass er wirklich etwas Falsches oder gar strafrechtlich Relevantes getan hat. Anders sieht das bei Michael Lauber aus. Die Pflichtverletzungen von ihm seien erheblich, schreibt die Aufsichtsbehörde. Nachdem ein Amtsenthebungsverfahren gestartet wird, tritt Lauber zurück als Bundesanwalt. So, das war ja eine ganz schöne Menge. Geht mir übrigens auch so. Ich moderiere hier im Deutschlandfunk ja immer wieder unsere Sportsendungen und diese Lauber-Infantino-Treffen und Protokolle darüber, die waren natürlich auch immer mal wieder Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann hatte selbst ich da nicht mehr so richtig viel Lust drüber zu sprechen. Aber es ist leider wichtig. Denn diese Treffen zeigen eine große Nähe zwischen der Schweizer Justiz und Gianni Infantino. Sie zeigen, wie groß die Intransparenz ist und sie zeigen, dass Infantino, der Jurist, es sehr gut versteht, mögliche juristische Probleme aus dem Weg zu räumen. Also, die juristische Front hat Infantino im Griff. Fehlt noch die FIFA. Deswegen werde ich jetzt gleich über Satzung reden, die Feinheiten von Gremienarbeit. Das klingt dröge, ist es manchmal auch und deswegen guckt die Öffentlichkeit da manchmal auch nicht so richtig genau hin. Viel zu kompliziert, keine Lust auf Paragraphen. Aber in einer Organisation wie der FIFA liegt genau hier die Macht. Wer die Paragraphen beherrscht, beherrscht auch die FIFA. Und keiner versteht das so gut wie Gianni Infantino. Bisher haben wir das Amt des FIFA-Präsidenten immer so dargestellt, als ob es per se eine machtvolle Position ist. Für die Zeit unter Sepp Blatter stimmt das auch. Deswegen wird jetzt die Satzung reformiert. Sie wird am gleichen Tag verabschiedet, an dem Infantino auch gewählt wird. Und eine große Veränderung: die Macht des Präsidenten soll beschränkt werden.
The president should represent FIFA generally and ensure the protection and advancement of FIFA's mission, strategic direction, policies and values.
Um mal einen Vergleich zur deutschen Politik zu ziehen. Früher, unter Sepp Blatter, war der FIFA-Präsident eher ein Kanzler. Jetzt, unter Infantino, soll er wie ein Bundespräsident arbeiten, hauptsächlich repräsentativ. Im Alltag soll die Macht mehr beim neuen FIFA-Rat liegen und beim Generalsekretär. Das erklärt übrigens auch, warum Infantino weniger Geld bekommen soll, worüber er sich ja am Anfang der Folge beschwert. Er ist auf dem Papier einfach weniger wichtig. Wir können euch aber zeigen, wie er sich die Macht trotzdem nimmt, mehr als jeder andere FIFA-Präsident zuvor. Wir haben nämlich geheime Aufnahmen von FIFA-Sitzungen, die man sonst nicht hören kann. Verschlossene Türen und so.
Ein Insider spielt sie uns zu und so viel sei gesagt, als wir sie das erste Mal hören, haben wir wirklich großen Spaß. Wir erleben Gianni Infantino ungeschminkt hinter den Kulissen live und das wollen wir euch jetzt auch zeigen. Kurz zum Kontext. Wir befinden uns im Mai 2016. Infantino ist seit gut 2 Monaten Präsident und steht kurz vor dem ersten Kongress, den er leiten soll. Hauptthema: die Reformen, von denen ich euch gerade erzählt habe. Ein paar Tage vorher trifft sich der FIFA-Rat, um diesen Kongress vorzubereiten. Eigentlich sollte die Verwaltung bei solchen Treffen immer mit dabei sein, aber Infantino hat sie einfach nicht eingeladen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde leitet er dann zu einem Tagesordnungspunkt über, in dem es um die Verwaltung geht.
Then the next one is with regard to the administration and believe me, for the record.
Ich weiß, dass das aufgezeichnet wird, deswegen fürs Protokoll. Mir ist sehr bewusst, dass es jetzt eine klare Trennung gibt zwischen dem FIFA-Rat und der Verwaltung. Trotzdem hat der Rat natürlich eine Aufsichtsfunktion und muss überprüfen, was die Verwaltung macht. Und er muss auch die Richtung für die Verwaltung vorgeben. Deswegen habe ich einen Vorschlag für die grobe Struktur. Den werde ich auf der nächsten Folie zeigen.
Wäre der FIFA-Rat eine Kochshow, es wäre der Moment, in dem Infantino "Ich habe da mal was vorbereitet" sagen würde und einen fertigen Braten aus dem Ofen zieht. Ganz nonchalant formt der Präsident hier die Verwaltung, also den Maschinenraum der FIFA, in seinem Sinne.
So we have to manage all this.
Dieser ganze Veränderungsprozess muss natürlich sorgsam gemanagt werden. Ich habe schon mehrere von solchen Umstrukturierungsmaßnahmen begleitet. Es ist nicht meine Aufgabe, aber ich kann dem Generalsekretär bei diesem Prozess sicher helfen.
Großzügig bietet Infantino also an, auch bei Dingen mitzuhelfen, die eigentlich gar nicht seine Aufgabe sind. Ganz selbstlos, natürlich. Interessant ist die Reaktion der anderen FIFA-Funktionäre. Es gibt durchaus inhaltliche Fragen, auch fundiert, aber niemand stellt grundsätzlich in Frage, was Infantino da macht. Wenn man darüber nachdenkt, keine Überraschung, denn da sitzen immer noch die gleichen Funktionäre, die schon unter Blatter gedient haben. Sie sind es gewohnt, dass der Präsident hier die Ansagen macht. Die Satzung mag sich geändert haben, die Kultur nicht. Das zeigt sich auch bei der Suche für den Generalsekretärposten. Laut Satzung darf der Präsident einen Vorschlag machen, der FIFA-Rat aber trifft die Entscheidung. In der Realität hat Infantino freie Hand. Er war ja schließlich selbst mal Generalsekretär bei der UEFA. Am 10. Mai berichtet Infantino dem FIFA-Rat, er habe zwar Bewerbungsgespräche geführt, aber noch keine Entscheidung getroffen. 3 Tage später dann, unmittelbar vor Beginn des Kongresses, findet die nächste Sitzung statt. Und siehe da, Infantino präsentiert seine Kandidatin.
So I would like to propose to you this morning somebody for the office of Secretary General. And it is Mrs. Fatma Samba Diouf Samoura.
Fatma Samoura, eine Frau aus dem Senegal. Eine ungewöhnliche Nominierung für die FIFA, in der bis dahin oft weiße Männer das Sagen haben. Samoura ist damals bei der UN, hat für das Welternährungsprogramm und in der Entwicklungshilfe in Nigeria gearbeitet. Infantino lobt sie in den höchsten Tönen, preist ihre Fähigkeit, internationale Teams zu führen, in schwierigen politischen Kontexten. Genau das, was die FIFA jetzt braucht. Ich bin ehrlich, ich hatte damals noch nie von ihr gehört. Aber auf den ersten Blick klingt das ja zumindest mal nicht so schlecht, jemanden dabei zu haben, der nicht aus dem FIFA-Kosmos kommt. Und so verkauft es Infantino auch seinen FIFA-Kollegen.
She has no experience, working experience.
Natürlich hat sie keinerlei Erfahrung im Fußball. Das ist klar. Aber ich denke, wir können ihr mit unserer Erfahrung helfen.
And we can help her.
Aber das heißt natürlich auch, Infantino schlägt jemanden ohne eigene Hausmacht vor, die sich innerhalb der globalen Fußballstrukturen nicht auskennt, anders als er. Samoura ist damit von Beginn an abhängig von Infantino. Neue Impulse für die FIFA? Von ihr nicht zu erwarten. Eine Diskussion findet nicht statt und obwohl die Mitglieder im FIFA-Rat gerade erst erfahren haben, wer sie ist, gibt es nur 2 kurze, belanglose Nachfragen aus der Runde und dann ist die Sache beschlossen.
Do you approve? You approve? Nobody rejects, nobody opposes, okay?
So schnell geht das, auch in der neuen FIFA.
I want to work with all of you together, with all of you, in order to restore and rebuild a new era in FIFA where we can put again football in the center of the stage.
Eine neue Ära. Das hatte Infantino direkt nach seiner Wahl versprochen und zu dieser neuen Ära sollte auch gehören, keine Korruption, keine Interessenkonflikte, einfach eine solide Verbandsführung. Heißt, es braucht also Aufpasser. Und das alles sortieren wir jetzt zusammen mit Maxi Rieger. Maxi, bei solchen Dingen gründet die FIFA dann immer ganz gerne Kommissionen. Welche Kommissionen gibt es, die Aufpasserfunktionen haben?
Also, was es schon gab, schon zu Zeiten von Blatter, einmal die Audit- und Compliance-Kommission und die Ethik-Kommission, die haben wir ja auch schon kennengelernt in dieser Folge. Und 2016, im Zuge von diesen Reformen, wird dann noch eine neue Kommission geschaffen, nämlich die Governance- und Review-Kommission.
Dann fangen wir mit der doch mal an. Welche Aufgabe hat die?
Die hat die Aufgabe, Integritätschecks durchzuführen.
Das, was Infantino so gerne hat.
Genau, das, was Infantino in der ersten Folge sagt, nee, das wollen wir nicht, das kommt jetzt. Also der Vorschlag von der Reformkommission wird aufgegriffen und es wird gesagt, okay, wir gründen eine Kommission von Leuten, die Vorwahlen checken. Was sind das eigentlich für Kandidaten, die da antreten? Und sind das Kandidaten, die integer genug sind, um Funktionen in der FIFA zu übernehmen? Und wenn sie auf etwas stoßen, was eben nicht auf integres Verhalten hindeutet, hat die Kommission dann auch die Möglichkeit zu sagen, nee, der darf nicht antreten, der darf nicht gewählt werden.
Eigentlich ganz vernünftige Idee. Kleiner Spoiler, das wird noch spannend in dieser Folge mit dieser Kommission. Die andere Kommission, die wir eigentlich sowieso schon kennen, ist die Ethikkommission. Die hat ja auch nicht nur die FIFA.
Genau, und die Ethikkommission kennen wir ja auch von der FIFA. Die hat ja Sepp Blatter und Michel Platini suspendiert und gesperrt. Und das ist damals so passiert, es gibt eben eine Zweiteilung in der Ethikkommission. Einmal ein Part, der wie eine Staatsanwaltschaft funktioniert, da wird ermittelt. Und dann gibt es eine zweite Kammer, da wird dann das Urteil gefällt. Also in dem Fall von Blatter und Platini hat die Staatsanwaltschaft, die eine Abteilung, erstmal geguckt, was liegt denn da vor? Aha, da liegt was vor. Das hat sie dann an die zweite Kammer gegeben, das Gericht. Und da wurde dann entschieden, das ist tatsächlich so schwerwiegend, deswegen sperren wir oder suspendieren wir die beiden.
Auch die dritte Kommission, die Audit- und Compliance-Kommission, auch von der war in dieser Folge ja schon die Rede, als sich Infantino beschwert hat, dass er zu wenig Geld angeboten bekommen hat.
Genau, das ist die Kommission, die auf die Finanzflüsse bei der FIFA achtet, damit die Gelder dann auch wirklich da ankommen, wo sie ankommen sollen. Also da sollen Fußballplätze mitgebaut werden und damit sollen nicht die Taschen von Funktionären gefüllt werden. Und sie hat eben auch noch die Aufgabe, die Vergütung festzulegen vom Präsidenten, von Gianni Infantino. Da wird dann geguckt, okay, wie viel Geld soll er denn kriegen? Und das wird dann noch festgelegt.
Also, das hätten wir mal einmal sortiert, diese drei Kommissionen. Und alle haben die Aufgabe, sie sollen die FIFA und ihre Funktionäre kontrollieren, auch den Präsidenten.
Unbedingt den.
Aber Gianni Infantino lässt sich eben ungern kontrollieren und er lässt sich noch weniger gern etwas sagen von Angestellten. Kurz nach der Wahl zum Präsidenten kommt ein FIFA-Mitarbeiter auf Infantino zu und präsentiert ihm eine Rechnung, die er begleichen soll.
There are some expenses that you have to pay. I said, okay, well, expenses was a fine. There was driving, it was fine, I paid, no problem. And then there were expenses, I mean, it's really stupid, huh? Expenses for laundry, shirt and socks and whatever, underwear, were in a hotel when I was traveling in one of the trips that I made recently.
Man hört Infantino hier schon an, damit ist er nicht so richtig einverstanden. Wir erleben in diesen geheimen Mitschnitten der Sitzung aber Gianni Infantino wirklich ungeschminkt.
I got angry. I didn't reply to this employee in a Oxfordian style.
Oder frei übersetzt aus der FIFA-Präsidentensprache, es gab einen ganz schönen Anschiss.
I apologized later on. Now you should know that the note has gone from this employee to Scala and from Scala to the Ethics Committee.
Auch das ist Infantinos Stil. Er nutzt solche Geschichten, um ein größeres Ziel zu erreichen. Es dient dazu, Domenico Scala schlecht zu machen. Scala ist während des Reformprozesses einer der führenden Köpfe. Infantino und er rasseln mehrfach aneinander. Die Sache mit dem Vertrag ganz zu Beginn der Episode zum Beispiel. Jetzt diese Wäscherechnung. Es laufen aber auch Ermittlungen von Scala und seiner Audit- und Compliance-Kommission. Und auch davon erzählt Infantino brühwarm auf der FIFA-Ratssitzung Anfang Mai in Mexiko.
And if I have no salary and they want to buy a house of 25 million, there is a suspicion of corruption or of money laundering or something like this. Now, the ethics committee, investigatory chamber, chairman, he told me this goes straight in the bin. I mean, this is complete nonsense. There is, of course, no investigation. There is nothing about this.
Scala habe die Untersuchung gestartet, so erzählt es Infantino jedenfalls, weil er misstrauisch war, dass Infantino ein Haus für angeblich 25 Millionen Euro kaufen wolle. Der ganze Vorgang sei großer Quatsch, sagt Infantino. Und er sagt, selbst aus der Ethikkommission habe man ihm gesagt, diese Beschwerde von Scala werde direkt im Papierkorb landen. Das ist ein bisschen so, als ob euer Chef im Meeting vor anderen Führungskräften sagen würde, gegen mich läuft ein Disziplinarverfahren, aber das ist Bullshit. Da würdet ihr doch vielleicht auch ins Nachdenken kommen, ob das wirklich so stimmt. Oder zumindest mal kritisch nachfragen. Falls ihr das so denkt, dann wäret ihr nicht geeignet für einen Job im FIFA-Rat. Denn von fast allen in diesem FIFA-Rat erhält Infantino Rückendeckung. Es gibt nicht mal eine Diskussion darüber, ob sich Infantino vielleicht falsch verhalten haben könnte. Die Diskussionen drehen sich einzig und allein darum, wie man Scala stattdessen loswerden kann. Der US-Verbandschef Sunil Gulati, das war der Königsmacher der Infantino-Wahl, berichtet, dass es bisher nicht geklappt habe, ihn zum Rücktritt zu bewegen.
We'll make another effort. I'm happy to make another effort. It ended at 6:45, the last effort this morning. But I'm happy to go and try to do that again with anyone else that wants to join.
Nach fast 40 Minuten Diskussionen beschließt man folgendes Manöver. Der FIFA-Rat beantragt auf dem Kongress, also der Vollversammlung, dass man für ein Jahr über die Besetzung der unabhängigen Kommission bestimmen darf. Dazu gehört auch Scalas Posten. Damit ist das Konzept einer unabhängigen Kommission natürlich erledigt. Infantino und den anderen Ratsmitgliedern ist das aber egal und auch den Nationalverbänden. Der Kongress winkt den Vorschlag des Rats später einfach so durch. Inzwischen erkennt ihr wahrscheinlich ein Muster. Infantino gibt die Richtung vor, alle anderen nicken ab, sei es im FIFA-Rat oder im Kongress. Infantino greift nach der Macht, aber die anderen Funktionäre übergeben sie ihm auch bereitwillig. Die Aufpasser müssen jetzt fürchten, jederzeit rausgeschmissen zu werden. Und so sieht Scala nur eine Konsequenz. Schon einen Tag nach dem Kongress von Mexiko tritt er zurück. Da fängt die FIFA-Zeit von Miguel Maduro gerade erst an.
The idea of being part of a reform and the new phase of FIFA was extremely appealing to me, as you can imagine.
Ihr hört, der Portugiese hat Lust auf einen Job bei der FIFA. Maduro ist von Haus aus Jurist. 2016 blickt er bereits auf eine imposante Karriere zurück. Professor an Elite-Unis, Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof, Minister für Regionalentwicklung in Portugal. Sein Hauptthema: Good Governance. Und das ist auch der Grund, warum ich über ihn erzähle. Denn Miguel Maduro gehört zu den Menschen, die eigentlich für eine neue FIFA stehen sollen. Für integre Experten, die nicht vorbelastet sind. Und seine Geschichte ist sinnbildlich dafür, wie Infantinos FIFA dann mit diesen Experten umgeht. Aber am Anfang ist noch alles gut. Infantino verspricht Maduro, er meint es wirklich ernst mit der Reform.
He talked the talk. He said, well, no, we want to do things different. This is going to be different.
Er hat das gesagt, was man sagen musste. Er meinte, nein, wir wollen die Dinge anders machen, ganz bestimmt. Aber gleichzeitig war mir klar, dass er wusste, er ist in einer schwierigen Situation, was die Konsolidierung seiner Macht anging.
Das muss man vielleicht kurz erklären. Infantino hatte zwar die Präsidentschaftswahl gewonnen, aber nur mit 56% der Stimmen. Gerade in Asien und Afrika hatten viele der Verbände nicht für ihn gestimmt. Aber ohne diese Verbände kann er langfristig keine Machtbasis aufbauen. Also war Maduro klar, Infantino wird im Zweifel auch mal Rücksicht auf diese Verbände nehmen müssen.
I was aware, I was conscious that it was not going to, that will not be easy.
Mir war klar, das wird nicht einfach werden. Aber das war eine einzigartige Chance, weil die Machtstrukturen implodiert waren und weil viele ehemalige Führungspersonen nicht mehr da waren. Gleichzeitig war mir bewusst, dass es immer noch viele Leute gab, die in der gleichen Kultur aufgewachsen waren.
Aware that a lot of others that remain had been had grown in the same culture.
Am Ende ist Miguel Maduro überzeugt genug, um den Vorsitz der Governance-Kommission zu übernehmen. Der Ruf der FIFA ist zu verlockend, er merkt aber schnell, worauf er sich eingelassen hat. Wie bereits erwähnt, Maduros Job war es, vor Wahlen im FIFA-Kosmos zu checken, ob die Kandidaten sauber genug für den Job sind. Gibt es vielleicht strafrechtliche Ermittlungen, Interessenskonflikte? Das Ding an solchen Integritätschecks, es können Leute dabei durchfallen. Gerade im Fußball, wo die Faustregel gilt, je mehr Macht, desto weniger Integrität. Und so passiert, was zwangsläufig passieren muss. Maduros Kommission schließt vor wichtigen Wahlen immer mal wieder einzelne Kandidaten aus. Anfang 2017 kommt es dann zum Konflikt mit Infantino, als es um diesen Mann geht.
Today is a unique moment in time, both for my country and for FIFA. Russia represents its new horizons for FIFA. Russia means a big promotion of our game. Millions of new hearts and minds.
Der Mann, der hier die Vorzüge der WM 2018 in Russland anpreist, ist Vitali Mutko. Zu dieser Zeit ist er bereits seit vielen Jahren russischer Sportminister unter Wladimir Putin. Gleichzeitig ist er aber auch schon länger Mitglied, erst im FIFA-Exekutivkomitee bzw. später dann im FIFA-Rat. Ein Minister als FIFA-Funktionär. Lange Zeit wird das einfach hingenommen. Aber als sich Mutko dann 2017 für weitere 4 Jahre wählen lassen will, sagt Miguel Maduro, das geht nicht.
To be a minister of a government is in violation of the principle.
Ein Staatsminister zu sein, verletzt das Prinzip der politischen Neutralität. Vor allem die Regel, dass FIFA-Funktionäre neutral gegenüber Regierungsorganisationen sein sollen.
To be neutral with respect to governmental organizations.
Diese Regel gibt es zwar schon länger, aber Maduro und seine Kommission sind die Ersten, die sie auch wirklich durchsetzen wollen. Sie schließen Mutko aus. Sehr zum Missfallen von Gianni Infantino. Der will Mutko unbedingt im FIFA-Rat behalten. Denn ein Jahr später steht ja auch die WM in Russland an.
Er
hat mehrere Leute darum gebeten, mich davon zu überzeugen, meine Meinung zu ändern. Aber das habe ich abgelehnt.
Infantino übt also Druck auf Maduro und dessen Kommission aus, die Entscheidung zu ändern. Maduro hält Stand, selbst als Infantino sich persönlich einmischt und eine E-Mail schreibt. Infantino argumentiert darin, man solle die Regel nicht rückwirkend auf jemand anwenden, der schon lange im FIFA-Rat sitzt. Sein Kompromissvorschlag? Lasst Mutko durchgehen und dann wenden wir die Regel in der Zukunft an.
And we simply tell, this is no retroactive application of the rule. This is.
Wir haben ihm gesagt, das ist keine rückwirkende Anwendung der Regel. Wir wenden einfach die Regel an, die schon immer da gewesen ist. Sie wurde einfach nur nicht umgesetzt. Das war das Problem. Das haben wir ihm gesagt. Darüber war er nicht glücklich. Was daran deutlich wird, dass er danach nie wieder mit mir gesprochen hat.
Became clear because he never once spoke to me again.
Der Druck auf Maduro ist so groß, er überlegt, zurückzutreten. Ein Kollege aus der Kommission rät ihm aber ab. Wenn die Kommission jetzt durchhalte, zeige sie damit allen, dass sie es wirklich ernst meinen. Damit könnten sie ihre Macht im System FIFA etablieren. Und der PR-Schaden für die FIFA sei obendrein zu groß, wenn sie Maduro und Co. so schnell wieder los würden. Das überzeugt Maduro, er bleibt. In einem Gespräch mit einem FIFA-Mitarbeiter merkt er aber, der PR-Schaden ist der FIFA im Zweifel egal.
I had a conversation at first, and at a certain point I said to the person, look, I mean, if you're not happy and the president
Ich habe der Person gesagt, wenn der Präsident nicht zufrieden ist und ihr nicht zufrieden seid mit unserer Arbeit, dann gibt es eine einfache Lösung. Ihr ersetzt uns in ein paar Monaten, aber dann habt ihr ein Reputationsproblem. Und die Person dreht sich zu mir und sagt, ja, wahrscheinlich haben Sie recht, aber es ist eine Woche schlechte Presse und dann geht das Thema weg. Das ist genau das, was passiert ist.
Vom Ende seiner FIFA-Karriere erfährt Maduro per Telefon. Wir sind im Jahr 2017. Maduro bereitet sich gerade auf die Reise zum FIFA-Kongress in Bahrain vor, in der Erwartung, dort wiedergewählt zu werden. Da ruft Matthias Grafström an, ein enger Vertrauter von Infantino.
They call me the day before I was supposed to travel.
Mir wurde gesagt, es tut mir leid, aber die FIFA, der Präsident haben das so entschieden. Du weißt ja, wie das ist, so ist die Politik in der FIFA. Der Präsident wird dich gleich anrufen. Das hat er nie getan, natürlich.
I'm sorry about that. And the president will call you after. He never called, of course.
Maduro wird also einfach nicht nochmal zur Wiederwahl vorgeschlagen. Er ist raus. Immerhin erfährt er davon, bevor er nach Bahrain geflogen ist. Bei den Vorsitzenden der Ethikkommission ist das anders. Cornel Borbély und Hans-Joachim Eckert erfahren erst nach der Landung, erst auf dem Rollfeld in Bahrain, dass der FIFA-Rat auch sie nicht zur Wiederwahl vorschlagen wird. Eckert erzählt das damals im Deutschlandfunk-Interview so.
Nun, wir sind hierher geflogen, wir wurden eingeladen, wir haben ein Visum bekommen. Wir sind eigentlich aufgrund der Äußerungen von Offiziellen der FIFA, zum Beispiel der Generalsekretärin Frau Zamora, davon ausgegangen, dass wir wieder aufgestellt werden zur Wahl. Wir haben erfahren, dass wir nicht auf die Nominierungsliste kommen, als wir gestern Abend, spätabend, 10:30 oder sowas, aus dem Flugzeug ausgestiegen sind in Bahrain, kamen die ersten Meldungen über den Ticker, dass wir also nicht nominiert werden. Und das war für uns, sagen wir mal, etwas verwunderlich, weil wir eigentlich vorher keine Hinweise darauf hatten, dass wir nicht mehr aufgestellt werden.
Zu diesem Zeitpunkt ist die Ethikkommission noch damit beschäftigt, die Korruptionsfälle der FIFA abzuarbeiten. Diese Arbeit wird jäh unterbrochen. In den Monaten zuvor hatte sie auch gegen Gianni Infantino ermittelt, weil der sich ungebührlich in den Wahlkampf im afrikanischen Verband eingemischt haben soll. Aber die Ermittlungen bleiben für ihn folgenlos. Trotzdem zeigen sie, Eckert und Borbély schrecken nicht davor zurück, gegen den Präsidenten zu ermitteln. Das ist dann am Ende vielleicht einfach zu viel Unabhängigkeit. Auf dem Kongress werden die Posten von Borbély, Eckert und Maduro jetzt neu vergeben an Personen, die Infantino ausgesucht hat. Der Widerstand ist ausgeschaltet.
Die Herrschaftskultur dieser Organisation ist ausgerichtet auf absolute Machtkonzentration, auf Machterhalt. Und diese Kultur hat sich gegen die Reformen und Regeln durchgesetzt.
Das ist das Fazit von Miguel Maduro nach einem Jahr in der FIFA. Und es ist wichtig zu betonen, alleine hätte Infantino das nicht geschafft. Der FIFA-Rat hätte seine Vorschläge ablehnen können, die 211 Mitgliedsverbände hätten auf dem Kongress einfach dagegen stimmen können. Aber es ist nicht passiert, im Gegenteil. Infantino wurde unterstützt, übrigens auch von den Funktionären des Deutschen Fußballbundes. Und so schafft es Infantino innerhalb eines Jahres, die FIFA ganz auf sich auszurichten. Das gilt auch für die Verwaltung. Das spüren Mitarbeiter wie Alexander Koch in der Kommunikationsabteilung.
Und er hat Leute eingesetzt, die mit Angst regieren. Und alle Leute hatten Angst, dass sie sich mit Infantino verscherzen und dann auch fliegen mussten. Und das hat dazu geführt, dass sich die ganze Kultur innerhalb der FIFA, also in der Administration hier in Zürich, komplett verändert hat.
Alexander Koch gehört zu denen, die fliegen mussten. 2017 wird er entlassen. Die FIFA hat Infantino also unter seine Kontrolle gebracht. Seine nächste Herausforderung, die WM 2018 in Russland. Die hatte er ja von seinem Vorgänger geerbt.
Ladies and gentlemen, I do hope that the name of the winner is on both sides, because I don't know.
Da ist er nochmal, Sepp Blatter. 2010 verkündet er, wer die WM 2018 austragen soll.
So the 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
Als Blatter den Umschlag öffnet, ist Russland ein anderes Land als heute. Wladimir Putin ist Ministerpräsident nach einer Rochade mit Dmitri Medvedev, der das Präsidentenamt von ihm übernommen hat. Russland führt auch noch keinen Krieg gegen die Ukraine. Das Verhältnis zu den USA ist entspannt. Damals lebt Sven Daniel Wulfe schon einige Zeit in Russland. Einer der Gründe, warum wir mit ihm gesprochen haben. Außerdem ist er Wissenschaftler und er beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Megasport-Events wie Olympia und der Fußball-WM.
I think one of the problems with these global sport events is that they're often so easily used or misused for nefarious political purposes.
Globale Sportevents werden häufig für unschöne politische Zwecke missbraucht. Russland ist dafür in den 10er Jahren der perfekte Forschungsgegenstand. 2014 richtet Russland die Olympischen Winterspiele in Sotschi aus. Putin ist wieder Präsident. Im Schatten der Spiele annektiert er die Krim. Konsequenzen für die Fußball-WM vier Jahre später hat das nicht. Die Vorbereitungen laufen einfach weiter. In dieser Zeit interviewt Wulfe für seine Forschung auch FIFA-Mitarbeiter, die in Russland an der WM arbeiten. In einem Land, das immer autokratischer wird. Für die FIFA-Mitarbeiter spielt das aber keine Rolle.
It was amazing how hard it was when I was talking. Any interviews like this, political implications, what are you talking about? Like I have to deliver like the operations of this venue by a certain time.
Vielleicht hatten manche im Stillen Zweifel. Aber wer redet schon schlecht über Gastgeber, die einen gut behandeln?
Maybe they had in their own doubts, but I mean, let's be honest. You're coming on like a first-class tour.
Du bekommst eine erste Klasse Behandlung. Man kümmert sich um dich. Du hast einen wunderbaren Flug, du wirst als VIP empfangen, dein Chauffeur bringt dich zu einem tollen Hotel, wunderschöne Männer und Frauen bringen dich zum Stadion und das hat seine ganz eigene Magie.
Like taking you to these stadiums and you feel all the magic that we all feel when you go to a stadium.
Vielleicht habt ihr euch das ja auch schon mal gefragt. Wieso arbeiten die Menschen eigentlich für so einen Laden wie die FIFA? Das könnte einer der Gründe sein. Die FIFA bereitet Russland und damit Putin eine Bühne. Und die nutzt er. Er kann seinem Volk zeigen, Russland wird in der Welt ernst genommen. Gleichzeitig baut Putin rund um die WM seinen Überwachungsstaat aus, um die Terrorgefahr zu bannen, sagt er. Aber die Überwachungstechnologie bleibt auch nach der WM in Betrieb.
What I think Vladimir Putin used the Megavent for was to mark the beginning of a new period.
Putin hat die Megasport-Events genutzt, um eine neue Ära einzuläuten. Olympia hat ihn von einem Präsidenten in einen Zaren verwandelt. Und die Fußball-WM hat ihn von einem Zaren in die schlimmste Form eines autokratischen Diktators verwandelt, der nur an sich selbst denkt, der weder für Leben noch Anstand etwas übrig hat. Und Infantino hat definitiv eine Rolle dabei gespielt.
And I don't know what the answer is, but Infantino played a role in that. He played a role in that.
Denn Gianni Infantino hofiert Putin. Wenn es Kritik gibt an Russland, dann verteidigt Infantino den Gastgeber. Oder er tut so, als ob das alles nichts mit der FIFA zu tun hat. Wie hier ein Jahr vor der WM.
In today's world where we don't know where the world is going.
In der heutigen Zeit weiß man nicht, wohin sich die Welt entwickeln wird. Es gibt Spannungen in Ost, West, Nord und Süd. Wir bei der FIFA müssen uns um den Fußball kümmern und nicht um andere Sachen. Und vielleicht können wir mit dem Fußball Brücken bauen oder Türen öffnen. Ich bin sicher, jeder, der nach Russland fährt, wird Russland genießen. Wird den Fußball genießen. Und in Russland ist es im Sommer auch nicht so kalt, sondern tatsächlich ziemlich warm.
Lieber übers Wetter reden als über Politik. Gianni Infantino ist endgültig in seinem Amt angekommen. Ein Jahr später, auf dem FIFA-Kongress, begrüßt er Wladimir Putin sogar mit diesen Worten.
From the bottom of our heart, a big, big, big thank you to you, Mr. Putin. For your engagement, for your passion, for making us really feel part of the same team.
Infantino und Putin im selben Team. Am Ende dieser Episode müssen wir sagen, das passt. Beide haben ihren jeweiligen Herrschaftsbereich so umgebaut, dass sie alleine das Sagen haben. Als die Weltmeisterschaft losgeht, ist Sven Daniel Wulffe nicht mehr in Russland. Er wird 2017 ausgewiesen.
I was invited to meet volunteers for the World Cup. All these wonderful, bright, young.
Ich wurde eingeladen, an der Universität in Volgograd mit jungen WM-Volunteers zu sprechen. Und wir hatten eine sehr interessante politische Diskussion. Es war einer der besonderen Momente in meiner 20-jährigen Zeit in Russland, zu hören, wie die Zukunft des Landes darüber debattierte. Soll man bleiben oder sollte man lieber das Land verlassen? Die Behörden hatten diese ganze Konversation heimlich aufgenommen. Sie sind am nächsten Morgen zu meinem Hotelzimmer gekommen, haben mich auf die Polizeistation gezerrt, mich befragt, mein Leben und das meiner Frau bedroht. Ich musste unter Zwang ein paar Dokumente unterschreiben und dann haben sie mich aus dem Land geworfen.
Did I mention threaten me? And then they kicked me out of the country.
Das erste Spiel der WM 2018 gewinnt Russland mit 5:0 gegen Saudi-Arabien. Auf der Ehrentribüne im Moskauer Luschniki-Stadion sitzt Infantino und direkt neben ihm freut sich Wladimir Putin. Auf seiner anderen Seite sitzt Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien. Es ist das Sinnbild für Infantinos Präsidentschaft. Mehr Symbolkraft geht kaum. Gianni Infantino ist angekommen im Kreis der Autokraten. Und mit bin Salman sitzt ein Mann neben ihm, mit dem Infantino in den kommenden Jahren hervorragende Geschäfte machen wird. Die Macht im Weltfußball, sie verlagert sich in diesen Jahren in den Mittleren Osten. Zunächst nach Katar.
Today I feel Qatari. Today I feel Arab.
Das war Behind the Games Gianni Infantino. Folge 3 FIFA-Kratie. Ein Podcast von Maxi Rieger und mir, Matthias Friebe. Recherche: Thomas Kistner, Maxi Rieger und Matthias Friebe. Head-Autor: Maxi Rieger. Redaktionelle Mitarbeit: Olivia Gerstenberger, Arne Lichtenberg, Khaled Naha, Viktoria Reit, Lukas Thiele, Julian Tilders, Sebastian Trepper. Sounddesign, Musikauswahl und Produktion: Uwe Bräunig. Redaktion: Astrid Ravohl und Marina Schweitzer. Grafik: Uta Oettel. Und ein besonderer Dank an Taina Grünzig. Eine Deutschlandfunkproduktion 2026.